die mit den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgestattet ist und die eine Beziehung zu Vishnu hat. Wo sind denn Bhakta, Frank und die schon so früh morgens? Geht das los? Stefan, gibst du mir mal das Harmonium? In diesem Vers ist das Wort Gunamayim sehr bedeutsam. Daivim bedeutet Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und Gunamayim bedeutet mit den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgestattet. Wenn die materielle Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes erscheint, handelt diese Gunamayim-Energie als eine Manifestation der Energien der drei Erscheinungsweisen. Sie wirkt als eine Bedeckung. Die Energie, die von der höchsten Persönlichkeit Gottes ausgeht, manifestiert sich auf zwei Arten, als eine Emanation des höchsten Herrn und als eine Verhüllung des Antlitzes des Herrn. In der Bhagavad Gita heißt es, weil die ganze Welt durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur getäuscht ist, kann die gewöhnliche bedingte Seele, die von dieser Energie bedeckt ist, die höchste Persönlichkeit Gottes nicht sehen. Das Beispiel einer Wolke ist in diesem Zusammenhang sehr zutreffend. Plötzlich mag eine große Wolke am Himmel auftauchen. Diese Wolke wird auf zwei Arten wahrgenommen. Für die Sonne ist die Wolkung eine Schöpfung ihrer eigenen Energie, doch für den gewöhnlichen Menschen im bedingten Zustand ist sie eine Bedeckung der Augen, denn wegen der Wolke kann er die Sonne nicht mehr sehen. Nicht, dass die Sonne von der Wolke bedeckt wäre, nur die Sicht des gewöhnlichen Wesens ist bedeckt. In ähnlicher Weise bedeckt die materielle Energie die gewöhnlichen Lebewesen, obwohl Maya den höchsten Herrn, der sich jenseits von Maya befindet, nicht bedecken kann. Jene bedingten Seelen, die bedeckt sind, sind individuelle Lebewesen und er, durch dessen Energie Maya geschaffen wurde, ist die höchste Persönlichkeit Gottes. An einer anderen Stelle im Srimad Bhagavatam, nämlich im 7. Kapitel des 1. Kanto, heißt es, dass Vyasadeva durch seine spirituelle Sicht den höchsten Herrn und die materielle Energie, die hinter ihm stand, sah. Das deutet darauf hin, dass die materielle Energie den Herrn nicht bedecken kann, ebenso wenig wie Dunkelheit die Sonne bedecken kann. Finsternis kann nur einen Bereich bedecken, der im Vergleich zu dem der Sonne sehr unbedeutend ist. Dunkelheit kann eine kleine Höhle bedecken, doch nicht den offenen Himmel. In ähnlicher Weise ist die Bedeckungskraft der materiellen Energie begrenzt und kann nicht auf die höchste Persönlichkeit Gottes einwirken, die daher als Vibhu bezeichnet wird. So wie das Erscheinen einer Wolke von der Sonne geduldet wird, so duldet der Herr, dass die materielle Energie in bestimmten Zeitabständen erscheint. Obwohl seine materielle Energie dazu benutzt wird, die materielle Welt zu erschaffen, bedeutet dies nicht, dass er von dieser Energie bedeckt wird. Diejenigen, die von der materiellen Energie bedeckt sind, werden als bedingte Seelen bezeichnet. Der Herr nimmt die materielle Energie für seine materiellen Spiele in der Schöpfung, Erhaltung und Auflösung an. Die bedingte Seele aber ist bedeckt. Sie kann nicht verstehen, dass sich jenseits der materiellen Energie die höchste Persönlichkeit Gottes befindet, die die Ursache aller Ursachen ist, ebenso wie ein weniger intelligenter Mensch nicht verstehen kann, dass jenseits der Wolkendecke die helle Sonne strahlt. Schön, nicht? Darf ich das nochmal wiederholen? Die bedingte Seele aber ist bedeckt. Sie kann nicht verstehen, dass sich jenseits der materiellen Energie die höchste Persönlichkeit Gottes befindet, die die Ursache aller Ursachen ist. Ebenso wie ein weniger intelligenter Mensch nicht verstehen kann, dass jenseits der Wolkendecke die helle Sonne strahlt. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pacharine Nivase Sasunyavari Paskacharya Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya.
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasati Gaura Bhaktavinoda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ich möchte anschließen an den letzten Satz von Prabhupadas Erläuterung. Die materielle Energie bedeckt die Sicht des bedingten Lebewesens, ähnlich wie eine Wolke die Sicht eines Menschen bedeckt, der sich unter der Wolke befindet. Und genauso wenig wie sich ein Mensch unter der Wolke sich über den Ursprung der Wolke bewusst ist, nämlich die Sonne, so ist auch ein Mensch, der sich unter dem Einfluss der Maya-Kraft befindet, nicht bewusst über den Ursprung dieser Maya, nämlich über Krishna. Bedingte Seele kann nicht verstehen, dass Krishna es ist, der Ursprung dieser materiellen Energie und auch der Ursprung seines momentanen Zustands ist, weil sie eben bedeckt ist von der Schöpfung, nämlich von der Energie. So, in dieser materiellen Energie, das hatten wir gestern schon gehört, hat die bedingte Seele zwei Arten von Bedeckung angenommen, den grobstofflichen Körper und den feinstofflichen. Und dieser feinstoffliche Körper ist es, der die bedingte Seele im Grunde genommen zu wiederholten Geburten und Toten zwingt. Denn es ist, sind die Wünsche allein, die sich im Geist, die sich im Denken bilden, die die Ursache bilden für die Wanderung der bedingten Seele durch den Ozean von Geburt und Tod. Nun, dieser materielle Geist bekommt seine Energie und seine Dynamik im Grunde genommen von dem spirituellen Geist. Ähnlich so wie ein Eisenball, der in ein Feuer gefallen ist, aufgrund des Feuers glüht und so weiter und somit das Glühen oder die Hitze von dem Feuer erhalten hat, so hat auch unser materieller Geist seine Kraft, seine Substanz, nicht Substanz, seine Kraft von der Gegenwart der spirituellen Seele. Prabhupada hat einmal den Beispiel dafür gegeben, wie unser Körper und auch der feinstoffliche Körper sich der Seele anpasst, indem er das Beispiel von dem Handschuh gab. Der Handschuh sieht so aus wie eine Hand, eben weil er der eigentlichen Hand übergestülpt ist. Er nimmt sozusagen seine Form von der Form der Hand her. So nimmt auch der Körper seine Form von der spirituellen Seele her. Und auch der Geist nimmt seine Kraft aus der spirituellen Seele. Der materielle Geist jedoch hat sich, und das macht ihn so diffizil und auch so besonders, von der Seele losgesagt. Von den Interessen der spirituellen Seele hat sich dieser materielle Geist losgesagt. Er nimmt nicht unsere Interessen wahr. Es scheint so zu sein, dass der materielle Geist für unsere Interessen sorgt. Nicht? Wenn man einen Einfall hat, ich müsste jetzt eigentlich wieder was essen. Oder ich müsste eigentlich meine Situation verändern. Oder ich müsste mich rechtfertigen und Dinge klarstellen über mich. Und so weiter. So scheint es, dass der Geist unser bester Advokat ist. Der sich einsetzt für jedes unserer Interessen. Doch an und für sich ist dem nicht so. Der materielle Geist nimmt Interessen des scheinbaren Selbstes wahr, aber nicht des wirklichen Selbstes. Er nimmt nur die Interessen unseres physischen Körpers dar. Und je mehr er diese falschen Interessen wahrnimmt, desto mehr bewegt er sich von einem deutlichen Verständnis des eigentlichen Selbstes. Er ist wie ein Elefant, der sich aus den Ketten entzogen hat oder der sich freigerissen hat und jetzt Amok läuft. Man nennt das Amoklaufen des Geistes philosophisch Sankalpa und Vikalpa. Sankalpa heißt, dass man sich zu bestimmten Dingen angezogen fühlt, während Vikalpa heißt, dass man sich von ganz bestimmten Dingen abgestoßen fühlt. Das ist sozusagen die Amokstrecke des Elefanten, des losgerissenen Elefanten. Er pendelt hin und her. Wenn er etwas erlangt hat, was anziehend für ihn ist, nach einer gewissen Zeit fühlt er sich abgestoßen von der gleichen Sache. Wir finden in dieser Welt das als ein sehr schmerzhaftes Phänomen unter den bedingten Seelen. Man fühlt sich angezogen zu einer bedingten Seele, um sie danach bis aufs Blut zu hassen. Wir haben das gestern erlebt, wie plötzlich eine Tochter ihren Vater mit einer Klobürste angegriffen hat und ihm mit dem Aufsatz der Klobürste eine tiefe, nicht sehr tief, aber immerhin eine Wunde im Arm zugefügt hat. Bodenloser Hass, der scheinbar nur durch eine einzige Maßnahme besänftigt werden kann. Nämlich entweder den starken Schaden des anderen oder sogar der Tod des anderen. Das finden wir in der materiellen Welt sehr oft. Dieses Hinrennen zu Sankalpa, große Anhaftung, und dann das plötzliche, fast auf dem Absatz sich umkehrende, nämlich der Zurückweisung, der Ablehnung, der Vikalpa. So, auf dieser Strecke läuft der Geist der bedingten Seele Amok. Gut, man muss sagen, das ist aber eine sehr extreme Situation, die da geschildert wurde. Doch im Grunde genommen ist es gar nicht so extrem. Schaut euch euren Liebling an. Sahneeis. Es gibt eine Aufschrift in Berlin: Macht garantiert süchtig. Das ist die Werbung einer Eisfabrik, nicht? Jetzt mitten im kalten Winter zu einem Überfluss, nicht? Angenommen, jemand isst dieses Schollatur-Eis oder wie immer es heißt und füllt sich bis zum Magenkrampf mit diesem Schollatur-Eis. Nach einer gewissen Zeit wird das, was er geschätzt hat, zum Objekt seiner Ablehnung. Jetzt meint, nein, danke, ich möchte jetzt wirklich nicht mehr. Das ist mit allen Dingen dieser Welt. So, nachdem man eine gewisse Zeit gearbeitet hat, wird die Arbeitsstelle zur privaten Hölle. Nachdem man eine bestimmte Zubereitung für ausreichend lange Zeit gegessen hat, wird diese Zubereitung immer noch nicht mehr anziehen. Der Sprecher leidet persönlich immer noch unter einem Kulturschock, was die Speise des Halawas betrifft. Ich habe so viel von dem Halawa gekriegt und Bagdad-Leben, dass ich jetzt einfach nicht mehr eine Zuneigung entwickeln kann zu dieser Speise. So, die Amokstrecke des Geistes bildet Sankalpa und Vikalpa. Dieser materielle Geist ist während zwei Phasen aktiv, dem Wachbewusstsein und dem Schlafen, dem Traumbewusstsein. Die bedingte Seele hat manchmal ein bisschen Ruhe vor dem materiellen Geist, wenn man in einen Tiefschlaf verfällt. Denn dann sind die Aktivitäten des Geistes nicht mehr wahrnehmbar. Das ist der Grund dafür, weswegen viele Menschen, die psychische Schwierigkeiten haben oder auch einfach unter Depression leiden oder ganz einfach unter der Zivilisationskrankheit leiden. Ich komme nicht mehr klar mit meinem Leben. Die suchen Zuflucht im Schlafen, welche sie erhoffen sie sich den Tiefschlaf. Wenn das nicht gelingt, dann nimmt man Zuflucht bei Schlaftabletten sozusagen als schnelle Rutsche in diesen Zustand, wo man endlich mal Ruhe hat vor dem verrückt gewordenen Elefanten. Nicht? Ihr könnt es auch, diesen Versuch oder diese Analyse könnt ihr auch selber in eurem eigenen vorkrishna-bewussten Leben ankündigen. Unter vielen Kamis, wenn man sich fragt, was ist dein liebster Wunsch, bis 12 Uhr zu schlafen? Also das ist, ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich zu den 12 Uhr Schläfern gehörte. So, manchmal will der Geist also Erleichterung haben, indem er in diese dritte Phase des materiellen Bewusstseins hineinfällt, den Tiefschlaf. Ein anderes Mal will er Erleichterung haben, indem er sich mit Hilfe von Karma betätigt, um die höheren himmlischen Planeten zu erreichen. Ein anderes Mal wiederum nimmt die bedingte Seele den Weg des Jnana-Margas, um damit durch die Hilfe der Spekulation entweder die höheren Planeten wie Jnanaloka, Tapaloka und Mahaloka zu erreichen oder sogar das Universum zu verlassen, um in den endgültigen Tiefschlaf zu fallen, nämlich die Brahman-Ausstrahlung. Wie wir sagen, wie wir hier an dieser Stelle sagen können, die Unpersönlichkeitsanhänger sind emotional kaputt. Deswegen wollen sie in den Zustand der Erleichterung von ihrem Geist verfallen, nämlich dem undifferenzierten Monismus. So, manchmal jedoch will der Geist noch anders genießen. Man möchte gerne Salokya erlangen, den gleichen Ort, wo die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Man möchte Samipya erreichen, dann möchte man Sarupya erreichen, die gleiche Form wie die höchste Persönlichkeit Gottes, dann Shashti, die gleichen Reichtümer, und wenn alles nichts nützt, dann will man Sajuja erreichen, eine noch von dem Monismus. Es kommt aus der Schule des Monismus, aber ist noch leicht ein bisschen anders. Man will eins werden mit dem Körper des Herrn. So hat also der materielle Geist nicht nur sogenannte materielle Ziele, wie eine Gelehrsamkeit, Schönheit, Reichtum, Ansehen und so weiter, sondern auch sogenannte spirituelle Ziele, die sich aber allesamt noch auf der materiellen Ebene befinden. Der Geist, wenn die bedingte Seele sich auf der mentalen Ebene befindet, so hat sie die Zügel ihres Schicksales dem Geist übergeben. Der Geist, der von verschiedenen materiellen Wünschen, ob sie nun sogenannt grobstofflich sind oder schön esoterisch und sich als spirituell einkleiden. Man hat sich völlig dieser Sache übergeben. Oh, jetzt fehlt mir etwas. Darf ich... Wer ist hier? Hadi. In meiner schwarzen Aktentasche findest du ein kleines Buch, sieht aus wie eine Taschenbibel von einem Fundamentalisten. Das heißt ein Vaishnava-Versbuch, aber wenn du mir das mal bringst. So. Nun kommen wir weiter zu diesen sogenannten spirituellen Täuschungen des Geistes. Manchmal produziert der materielle Geist Symptome von Ekstase. Ich hatte das kurz angeschnitten, möchte es hier aber noch für die Tonbandaufzeichnung wiederholen in dieser Vorlesung. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur vergleicht diese sogenannten Ekstasen, die manchmal sogar verblüffend den Ashtabhava-Sattvikas ähneln, nämlich den 8 Symptomen der Ekstase, mit einem Knoblauch-induzierten Fieber. Wenn man eine Knoblauchknolle unter die Achsel nimmt, steigt die Temperatur des Körpers plötzlich an. Oder wenn man dem Körper starken Sonnenstrahlen aussetzt, ebenso. Und ein fieberähnlicher Zustand wird hervorgerufen. Dieses Fieber lässt sich jedoch nicht mit dem richtigen schönen Infektionsfieber vergleichen, denn dieses Fieber ist nur künstlich. Genauso lassen sich die sogenannten Gemütsbewegungen im Geiste einer bedingten Seele, die auf der Grundlage des materiellen Geistes stattfinden, in keinster Weise mit den 8 Symptomen der Ekstase einer selbstverwirklichten Seele, die einen Kontakt mit Krishna hat, vergleichen. Man findet in Indien öfters Menschen, die bei den ersten Tönen des und Takten des Kirtans plötzlich auf den Boden fallen, unkontrolliert weinen, sich über den Boden rollen und die Kleidung schmutzig machen. Passiert jedoch, wenn die Musik zu Ende ist, ist, dass sie aufhören damit. So sieht auch, ist auch ein Mensch, der einfach in eine unkontrollierte Ekstase verfällt, abhängig von den unmittelbaren Präsenz dieser Ursachen. Man spricht zum Beispiel in unserer Welt von sexueller Ekstase. Dann, wenn die Fettgewebe da sind, in denen die man grapscht und in denen man sich verstrickt, dann ist diese Ekstase da. Wenn sie nicht da ist, dann ist sie nicht da. Nicht? So sind auch diese sogenannten materiellen Ekstasen, wenn man so will, abhängig von den Ursachen, diesen Objekten. Und sind in keinster Weise spirituell, das heißt durch eine ernste, echte Verbindung mit der höchsten Persönlichkeit Gottes herbeigeführt. Das ist also ein wichtiger Punkt, der hier noch erwähnt werden muss. Manchmal kommt es sogar vor, dass ich im materiellen Geist eine Art Verwirklichung, einen Eindruck von Krishna wiederfindet. Der Mensch, der auf der mentalen Stufe ist, ruft begeistert aus: Ich habe Krishna gesehen! Einmal hatte ich eine solche Verwirklichung in Hyderabad gehabt. Prabhupada hatte seine Vorlesung beendet und ein indischer Gentleman hob die Hand. Wir brachten ihm das Mikrofon und er sagte: Swamiji, meiner Großmutter ist Krishna erschienen. Ich hab's gesehen. Er kam zunächst einmal in einer Wolke. Dann hörte man es glucksen und trinken. Er trank nämlich bei der Großmutter Milch. Und dann sah ich den bläulichen Govinda. Was sagen Sie nun? Prabhupada sagte: Die 6 Goswamis haben nie gesagt, sie hätten Krishna gesehen. Hey Braje. Oh. Wie heißt der Schlucker? Hey Radhe, Vraja Devike, Chololite, hey Nandasuno Kuta. Wo bist du, Nandasuno? Nandasuno heißt der Sohn von Nanda Maharaj. Wo bist du, Radharani? Seid ihr gerade am Ufer der Yamuna oder am Vamshi-Vatterbaum oder sogar beim Govardhan-Hügel? So fragten Rupa und Sanatan Goswami. Das ist der Standard. So, der Mann setzt sich dann hin und sagt nichts mehr. Was war das? Wollen wir mal sagen, er hat nicht gelogen? Wollen wir mal sagen, annehmen, er hat Krishna gesehen? Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur führt hier den Vergleich an Der ist aber an einer anderen Stelle gegeben worden. Von der Sonne, die sich auf einer Öllache spiegelt. Diese Sonne, die dort gespiegelt ist, nimmt eine verzerrte Form an, nämlich entsprechend des Mediums ihrer des Öles schillert sie bunt und blau und grün vielleicht und gelb. Nicht? So ist also die Sonne, die dort, die gespiegelte Sonne, sagen wir einmal, ein Produkt dieser Öllache, und man kann es feststellen, indem man die Zusätze noch erkennt. Ihr merkt es manchmal, wenn ihr träumt im Traume. Wir träumen ja manchmal von unserem spirituellen Meister. Manche von uns sollen diese Träume haben. Und plötzlich sehen wir den spirituellen Meister dann zu träumen vom spirituellen Meister, hat Prabhupada gesagt, der spirituelle Meister ist gegenwärtig und er weiß von diesen Träumen. Wenn es ein echter Traum ist. Aber manchmal sehen wir den spirituellen Meister plötzlich mit einer Schultüte dastehen, Konfetten naschen oder irgendeine andere Verrücktheit, nicht, die da im Geiste erscheint. Ich habe da schon von den erstaunlichsten Träumen gehört. Ich selber hatte auch mal so ein, also nicht so einen respektlosen. Prabhupada saß bei uns bei den Eltern im Wohnzimmer. Und das ist eigentlich da war irgendwas, was Prabhupada nicht getan hätte, was ich jetzt nicht mehr weiß. Das war kein echter spiritueller Traum. Das war ein Produkt des materiellen Geistes. So sind auch denn da waren Zusätze wie Schultüten in diesem Fall, in dem Beispiel, oder irgendwelche Verrücktheiten da drin, die nichts mit der spirituellen Ebene zu tun haben. So, das ist das Beispiel. Wenn einer Krishna sieht, wie er in der Wolke kommt und der Großmutter und so weiter und so fort, dann ist das sicherlich ein Produkt des Geistes. Es gibt viele dieser Produkte des Geistes. Es ist ein Phänomen in der Psychologie, dass Menschen, die in einem Zustand der Erregung sind, im Geiste etwas sehen, was effektiv nicht da ist. Sie verfallen in eine subjektive Halluzination herein, und es kann sogar sein, dass eine große Gruppe von Menschen, die ähnliche Gefühle haben, in die gleiche Halluzination hineinsehen und sich gegenseitig etwas bestätigen, was lediglich in ihrem Geist erschienen ist, aber nicht in der objektiven Wirklichkeit, so wie wir überhaupt von dieser Maya Shakti als objektive Wirklichkeit sprechen können. Ich meine das jetzt ein bisschen nicht sehr philosophisch gesagt, dieses Wort objektive Wirklichkeit. Denn Maya ist immer subjektiv. Sie beeinflusst die Lebewesen entsprechend des Karmas des Lebewesen. So. Nun, nachdem, wenn der Spiritualist also jetzt ein bisschen seriös wird, im Sinne von ernsthaft, dann, ein anderes Beispiel des materiellen Geistes ist, dass plötzlich Mängel auftauchen im Geiste. Dass der Geist uns einredet, ich brauche einen weiblichen Körper als Lebensgefährtin. Oder der Geist einer Frau, ich brauche einen Mann. Ich brauche einen Kerl einfach. Das ist jetzt wichtig in meinem Leben. Nicht? Das ist eine andere soufflöse. Wie sagt man das? Da ist also der Geist dann, der Souffleur des Geistes, auf eine andere Art und Weise tätig. Es ist rein auf der mentalen Ebene. Nun, ein ernsthafter Devotee versteht, dass er, wenn er den Diktat des Geistes folgt, niemals zufrieden sein könnte. Sonst, so sagt Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, wäre Krösus zufrieden geworden. Krösus ist irgendwie reich. Es ging um Reichtum bei Krösus, nicht? Kennt eigentlich jemand die Krösus-Legende? ich kenne sie auch nicht. Man sagt immer reich wie Krösus, aber man muss dem mal nachgehen. Sedi ist bewandert in der griechischen Geschichte, der kann uns das sagen. Sonst wäre Krösus zufrieden geworden. Er ist dann aber nicht zufrieden. Er hat irgend so ein tragisches Ende gefunden, all diese griechischen Helden, Narziss auch, dieser Schönling. Sonst wäre Narziss zufrieden geworden durch seinen Narzissmus. Es ist nicht gelungen. So materielle Wünsche, die im Geiste auftauchen, können niemals zufriedengestellt werden, indem man das Objekt dieser Dinge kriegen. Einmal hat Srila Harikesh Maharaj Srila Prabhupada gefragt, ob durch Heirat die Wünsche stoppen würden. Und da sagte Prabhupada, nein. Und damit war für Srila Harikesh Maharaj das Thema der Heirat abgeschlossen und er trat in den Lebensstand des Sannyas ein. Er brauchte nur ein Wort von seinem spirituellen Meister und dann war das klar. Es ist nur eine Art mentale Zufriedenstellung, wie uns die Haushälter in ihren aufrichtigen 5 Minuten berichten können. Ich habe es oft gehört. So, das war jetzt nicht gegen die Haushälter, sondern einfach ein paar ermutigende Worte für die Brahmacharis. jetzt geht es weiter. Mensch, der also ernsthaft wird in seinem spirituellen Leben, setzt sich hin und reflektiert. Er versteht, dass er in einem doppelten Käfig gelebt hat. Dem Käfig des feinstofflichen Körpers, des Geistes und dem Käfig des grobstofflichen Körpers, des Bodies, nicht? Und er möchte Freiheit haben. Es gibt ein sehr, sehr nices Gebet, welches sich im Madhya Lila befindet. Leider ist mir dieses Gebet, ich würde es sehr gerne zitieren, im direkten Wortlaut. Es ist ungefähr so, ich habe dadurch, dass ich die Wünsche der Sinne und des Geistes zufriedengestellt habe, versucht habe zufriedenzustellen, undankbaren Meistern gedient, die niemals mit mir zufriedengestellt worden sind. Jetzt wende ich mich Yadava zu, der höchsten Persönlichkeit Gottes, um frei zu werden vom Diktat. Shri Krishna weist uns an, man muss sich befreien durch die Hilfe des Geistes und nicht degenerieren. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele und ebenso auch ihr Feind. Irgendwann fängt der Geist an, ein aufrichtiges Gebet an die höchste Persönlichkeit Gottes zu sprechen. Und ich möchte euch jetzt dieses Gebet vorlesen, das Gebet des Geistes. Es wird in Deutsch veröffentlicht werden, also ich weiß, jeder würde, dass ihr jetzt bitte einfach zuhört und euch nicht die Finger wunsch schreibt. Es ist nämlich total gut, dieses Gebet. Seinen Zustand in dem doppelten Käfig versteht, hört der Geist auf mit materiellen Wünschen. Man will nicht mehr materielle Wünsche haben. Der materielle Geist betet um täglich Brot und um Oh Lord, give me a Mercedes-Benz. Kennt ihr noch von Janis Joplin? Das Lied. Betet um so viele Vorteile in der materiellen Welt. Aber der spirituelle Geist kennt nur noch ein Gebet. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aber, das ist mein lieber Herr, bitte beschäftige mich wieder in deinen Dienst. Aber er betet auch noch anders. Ich hatte eben von der, oh, sorry. Da habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ich muss leider nochmal hier zurückgehen. Nein, zunächst einmal denkt man. Vor dem Gebet denkt man nach. Ich hatte gesagt, man erkennt seine gefallene Situation. Und bevor man sich jetzt der höchsten Persönlichkeit Gottes zuwendet, wird man sich erstmal total bewusst über seine gefallene Situation. Das ist wichtig. Diese Ehrlichkeit muss da sein. Und wenn man seine gefallene Position erkennt, dann denkt man so nach. Jetzt kommen erstmal die Gedanken und dann kommt das Gebet. Was für ein Geschmack gibt es in dem verfallenen Körper, der aus 5 verrottenden Elementen besteht und der voll mit schlechtem Geruch und Unreinheiten ist. Jetzt will ich endlich mal einhalten und mir Gedanken machen über diesen vergänglichen und immer wandelbaren Körper, der Zorn, Ambition, Illusion, Furcht, Kummer, Neid und Hass ausgesetzt ist. Ich überlege mir, wie ich immer getrennt werde von dem, was ich gerne mache und mit dem Gemeinschaft habe, was ich hasse. Was für Freuden liegen im materiellen Genüssen, wenn wir Hunger, Durst, Krankheit, Abmagerung, Wachstum und letztendlich dem Tod ausgeliefert sind. Das Universum hat die Tendenz zu verfallen. Gras, Bäume, Tiere entstehen und sterben. Mächtige Männer sind abgetreten und haben ihre Freuden und ihren Ruhm zurückgelassen. Wesen noch größer als sie sind vergangen. Gewaltige Ozeane sind ausgetrocknet. Berge umgestürzt, der Polarstern aus seiner Stellung geraten und die Schnüre, die die Planeten zusammenhalten, sind zerrissen worden. Die gesamte Welt ist überflutet werden. In solch einer Welt, wo kann es da Freuden geben mit flüchtigen Genüssen? Wir, die wir in solch einer Welt leben, sind wir nicht wie Frösche, die in einem vertrockneten Brunnen springen? Um frei zu werden von der Täuschung dieses falschen und verräterischen Freundes, des Geistes, sollten wir reuig werden vor dem höchsten Herrn und unsere Couch mit Tränen bewässern. Er wird unsere Gebete empfangen. Er wird Barmherzigkeit mit uns haben. Und aus seiner natürlichen, liebenden Güte wird er vor uns erscheinen als der spirituelle Meister, der sich auskennt in den Schriften und völlig frei ist von den Sehnsüchten der Sinne. Er wird uns befreien von den Krallen dieses verruchten Geistes, der Flammen um sich herum hat, Flammen des Todes. Und der spirituelle Meister wird die Verknotung im Geiste zerschlagen, also zerschneiden, und die Dunkelheit aus dem Herzen treiben. Genauso wird die Dunkelheit aus dem Herzen weichen wie ein Elefant, der aus den dunkelsten Bereichen des Dschungels flieht, wenn der Löwe sich nähert. Oder wie die Dunkelheit flieht, wenn das Morgenrot aufzieht. Dann wird der Mind, der Geist, über seine Schulden nachdenken, wie ein Skorpion, der von Feuer umzingelt ist. Ihr müsst wissen, Skorpions, ich habe es in Heidelberg, glaube ich, mal erklärt, die, wenn die von Feuer umzungelt sind oder einer großen Gefahr, so geben sie sich selber den Todesstoß. Sie vernichten sich. So, wenn der Geist sich bewusst, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, was für einen schlimmen Freund wir da akzeptiert haben, den Geist. Dann wird dieser Geist sich selber die Todesstoß geben. Wir werden einfach durch unsere Überlegung, die wir machen, durch unser Erkennen, was wir haben, den Geist einfach auflösen. Man merkt es manchmal, wenn man so seine zweimal im Jahr so die Erkenntnisse bekommt, nicht? Dann sagt man sich einfach, so geht das nicht mehr weiter. Und dann ist es so, wenn man sich wirklich klar darüber ist, kann man sogar etwas verändern in seinem Leben, weil man meistens die Hilfe der Vaishnavas kriegt und die Hilfe des auch des spirituellen Meisters, der einen unterstützt darin, sein Leben und sein verderbtes Leben zu verändern. So, dann wendet sich also der Geist an, spricht ein Gebet, und ich möchte jetzt in diesem letzten Teil, ich habe die ganze Zeit über sehr freihändig und mit vielen eigenen Gedanken den Vortrag vorgehalten. Ich möchte jetzt ein bisschen wörtlich werden, weil wir jetzt in einen Bereich kommen, wo wir den großen Vaishnava Acharyas folgen. Ich möchte euch jetzt das Gebet des Geistes aufsagen, und ihr werdet sehr, sehr erstaunt sein. Der Geist fängt an, Zuflucht zu suchen beim spirituellen Meister. Das ist der Punkt, den Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur macht. Weil da ist die Zuflucht. Und er betet: O Vaishnava Thakur, Ozean der Güte, ich suche Zuflucht bei deinen Lotusfüßen. Habe Barmherzigkeit mit mir, deinem demütigen Diener, und reinige mich mit dem kühlen Schatten deiner Lotusfüße. Beende bitte meine Neigung, mich laufend zu verunreinigen, indem ich harte Worte gegen andere gebrauche, mit von entsetzlichen Leidenschaften davongetragen werde. Drittens, harte Worte gebrauche, mich nach köstlichen Dingen umschaue, einfach meinen Wünschen nachgebe und nach Verschwendung trachte. Bitte befreie mich auch von den 6 üblen Dingen, die mich belagern. Nämlich, dass ich Dinge... Jetzt kommen wir auf Adyahara Prayasascha Prajalpo Niyamagraha Jana Sangas Chalol Yamcha Shadbi Bhakti Vinashati. So, Adyahara bedeutet, das sind diese 6 schlechten Dinge. Ich will es mal aus Prabhupads Übersetzung sagen. Adyahara. Mehr ansammeln als nötig. Sich um materielle Dinge bemühen. Das ist eine andere Neigung, etwas, was diejenigen, die Geschäfte betreiben, sehr im Auge behalten müssen. Sie können sich um materielle Dinge bemühen, wegen Krishna, aber nicht sonst. Wenn Krishna da rausgeht, wird das Ganze zu einer Durststrecke der eigenen inneren ungelösten Probleme. So, Prajalpa, müßiges Geschwätz, Jana Sangha, diese Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten. Und davor gab es noch etwas, Niyamagraha, dem Einhalten von Regeln und Regulierung, nur um ihrer selbst willen, beziehungsweise das Ablehnen dieser Regeln und Regulierungen. So, und dann schließlich Gier. Und dann betet man weiter und bitte in viel, also setze in mich die 6 Tugenden, nämlich Enthusiasmus, Ausdauer, Geduld, das Ausüben von hingebungsvollen Dienst entsprechend der Regeln und Regulierung, das Aufgeben der schlechten Gemeinschaft und dann dem Befolgen der Fußstapfen von Heiligen. Das ist das Gebet eines Menschen, der an die Grenze gekommen ist, indem er das Königreich des Geistes ohne dich bin ich völlig machtlos, den heiligen Namen des höchsten Herrn Krishnas zu singen. bitte sei gütig und gebe mir Achtung und bereichere mich mit dem Reichtum von Krishnas Namen. Krishna ist deiner und du kannst ihn mir geben. Ein Bettler, der jetzt vor dir steht, ohne weltlichen Reichtum und dir einfach feucht, indem er Krishna, Krishna ruft. Das ist also die einzige Möglichkeit, die wir haben, indem wir hinkommen zu unserem zu Krishna und zu unserem spirituellen Meister, ernsthaft bitten um ihre Unterstützung, diesen schlimmen Feind, den Geist, wegzutun. Wir kommen dann schließlich dazu, dass sich der spirituelle Geist heranbildet oder sagen wir besser sichtbar wird, ähnlich so wie ein schmutziger Spiegel, den wir von seiner Kruste befreit haben. Im spirituellen Geist haben wir dann noch einen Wunsch, nämlich einfach Krishna zu dienen und ständig in der Gemeinschaft von Vaishnavas zu leben und in ihrer Gemeinschaft zu lernen, uns Krishna hinzugeben. Das ist nicht so schwierig, nicht so einfach, weil der Geist manchmal noch wieder zurückkommt, auch wenn man den Geist durchschaut hat. Kommt manchmal zurück und bringt uns dann zum Einschlafen und solche Dinge. Das ist alles auch der Geist. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Ich sehe, das sind ziemliche Themen, die immer rankommen. Ich werde eigentlich noch lang, das wird noch mindestens, diese Vorlesungsserie wird noch mindestens 2 oder sogar 3 Morgen füllen. So, Hare Krishna, sind hier noch irgendwelche Fragen zum Thema? Salokya Mukti ist eine Befreiung auf den Vaikuntha-Planeten, wo man in einer vierarmigen Form dem Herrn dient. Der Vaishnava wünscht sich diese Dinge nicht, er wünscht sich Liebe zu Krishna. Prema, das ist der Wunsch eines Vaishnavas. Und durch diese Prema wird er qualifiziert, Goloka Vrindavan zu erreichen. So, du könntest sagen, ja, aber er geht ja auch zum Bereich des Herrn zurück. Aber da ist etwas anderes gemeint als die Vishnu Bhaktas. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur führt das als Vaishnava auch in die Reihe des Geistes ein. Er sagt, der reine spirituelle Wunsch ist Liebe zu Krishna, Prema. Und somit ist ein mentaler Wunsch, wenn man was anderes will. Selbst Salokya. Ja.
Und es fallen dann alle diese großen Wortgewalte wie Ramanujacharya und die in anderen Sampradayas sind unter diese Kategorie?
Ich glaube, unser aller Gefühl sagt uns nein. Wenn Srila Bhaktisiddhanta Saraswati das hier auf die Wünsche des materiellen Geistes aufbringt, so wird er damit sicherlich meinen, also Menschen meinen, die nicht reine Gottgeweihte sind, wie Ramanujacharya. Denn es gibt ja Vishnu Bhaktas, die hier sind, und die reine Vishnu Bhaktas, die wünschen sich das ja aus ihrer konstitutionellen Natur heraus und nicht aufgrund des Geistes, wieder zurück zu ihrer Heimat sozusagen zu gehen. Es gibt aber auch auf der mentalen Ebene diese Wünsche. Das genauso wie es auf der, ich glaube, es ist ein bisschen, ist nicht von mir so klar ausgedrückt worden, so dass da mehr oder weniger zwei Fragen schon zu diesem Thema da sind. Es ist so, dass genauso wie du Krishna auf der mentalen Ebene siehst, in Anführungszeichen, so können sich auch auf dieser mentalen Ebene Wünsche entwickeln. Sicherlich auch, also Krishna, ich will nur zu dir zurückkommen. Dieser Wunsch, den wir manchmal haben als Anfänger im hingebungsvollen Dienst, der kann auch manchmal auf der mentalen Ebene sein. Nicht? Ich will euch einen typischen Beispiel von jemandem geben, der sich zurück nach Hause, der sich wünscht, zurück nach Hause zu Gott zu gehen, wo dieser Wunsch aber eindeutig auf der mentalen Ebene ist. Und zwar wisst ihr, dass es viele Katholiken in Irland gibt. Und einmal kam ein Devotee zu so einem Katholiken und hat ihn gefragt, was ist denn dein Ziel? Ja, ich möchte in den Himmel zurück, nach Hause zurück. Ja, sagte der Devotee, da gibt's aber kein Bier. Wirklich? Nein, habe ich noch nicht gehört von Bierbrauereien, steht nichts in der Bibel drin. Also, da gibt es kein Bier. Oh du, dann hat er sich das nochmal schwer überlegt, weil er so gerne Bier trank. Nicht? Das ist also auf der mentalen Ebene so ein Wunsch. Nicht? Und ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal, also auf der mentalen Ebene, ich glaube, ich brauche nicht mehr zu diesem Thema. Gut. Es gibt kein Bier auf Hawaii, da gibt es so Sauflieder, nicht? Gut.
Haribalaba. Wenn man direkte Unterweisung in einem Traum von seinem spirituellen Meister bekommt.
Ja, was soll man da machen? Das ist ein heikles Thema. Normalerweise, was man tut, ist in der Vaishnava-Tradition, man spricht mit Vaishnavas darüber. Und denn wir haben ja einen Dreier-Scheck. Sadhu, Shastra und Guru. Guru, Sadhu, wie sagen wir immer, in welcher Reihenfolge? Guru, Sadhu, Shastra. Guru, Shastra, Sadhu. Irgendwie diese drei, nicht? So, wenn du denkst, du hast einen Traum von dem spirituellen Meister, und du hast da, dann solltest du mit Vaishnavas sprechen, mit denen du über solche Dinge sprechen kannst und dann dann sehen, was die dazu sagen. Es gab einmal, ich will euch nur einen typischen Fall sagen, es gab einmal einen Brahmachari, der nicht wusste, ob er in dem Ashram bleiben sollte. Nun, er hatte zum Zeitpunkt seiner Frage, dieser Fragestellung, Probleme mit sexuellen Wünschen. Und seine Fragestellung, sollte er in den Grihastha Ashram eintreten oder nicht, war hauptsächlich aus dieser Situation heraus. Zu der damaligen Zeit hatte ich zu dem Devotee gepredigt und ich hatte in der Art und Weise, wie ich gepredigt habe, das offen gelassen. Ich hatte ihn nur gebeten, etwas, was ich meistens tue, wenn ich dann gefragt werde zu diesem Thema, sich bewusst zu werden über seine eigentlichen Wünsche und über das und seine eigentliche Stärke und sich auch bewusst zu sein, über was es bedeutet, im Brahmachari-Ashram zu sein und was es bedeutet, im Haushälter-Ashram zu sein. In so einem ersten Gespräch versucht der Devotee, der den anderen berät, erstmal nur klar zu machen, was eine Entscheidung für Konsequenzen mit sich bringt. Weil vielfach betrügt der Geist einen und man ist sich nicht bewusst, bevor man, wenn man eine Entscheidung trifft, was die Konsequenzen dieser Entscheidung sind. Nicht, dass viele wissen das. Auch wenn ich gewusst hätte, dass man nur dreimal am Tag isst im Krishna-Bewusstsein, wäre ich niemals ein Devotee geworden. Nicht? So, deswegen ist es gut, ihn vorher zu informieren, dass man dreimal am Tag Prasadam kriegt. So, dann hatte er daraufhin einen Traum er ging durch eine Großstadt hindurch und aus allen Straßen kamen leicht bekleidete Mädchen und sagten, komm zu mir, du bist geeignet, mein Freier für 100 Mark zu werden. Nicht? Und so ging er also durch und er dachte, jetzt hatte er ja die Möglichkeit, zumindest im Traum mal so richtig loszulegen. Aber das ist ja auch schon was für solche Leute, die solche Wünsche haben. Und trotzdem, er wusste nicht genau und er ging dann da so weiter. Plötzlich kommt er zum Rathaus, zu einem Platz und da ist Sri Vishnupad, das ist ein Vishnupad-Schüler, auf so einer Art Balkon, wie wir es gestern in Potsdam gesehen haben, so ein kleiner, und hat ihm so eine Seiltreppe zugeworfen. Wie nennt man das? Strickleiter. Eine Strickleiter zugeworfen. Und er ist dann da hochgekraxelt. Und hat vom Balkon eine andere Sichtweise gehabt. Und er sah plötzlich alles total schlüpfrig, schleimig, schmutzig und so weiter aus. Nicht? Und dann kam er hin und sagte, nun fragte mich, was das bedeutet. Also er sieht darin so ein bisschen, dass Vishnupad nicht will, dass er auf diese Wünsche eingeht und deswegen aufgrund dieser Wünsche eine Situation macht, einen Ashram wechselt. Und ich habe das auch gedacht, das ist sehr klar so. Das kann Vishnupad nicht wünschen, denn das. Also das ist jetzt unglücklich ausgedrückt. Das ist klar. Kein spiritueller Meister wird seinem Schüler raten, aufgrund momentaner, zeitweiliger Wünsche eine lebensverändernde Entscheidung zu treffen. Nicht? Und dann haben wir darüber gesprochen und er ist immer noch Brahmachari und mittlerweile glücklicher Brahmachari. Nicht? Aber das ist jetzt nicht die notwendige Schlussfolgerung. So sollte man träumen. Es gab manchmal Träume, ein bisschen Chaos in unserer Bewegung, weil ein Devotee Träume von Prabhupada hatte und Prabhupada anscheinend zu ihm sprach und er hatte, das waren wirklich sehr außergewöhnliche Dinge, die Prabhupada ihm das so sagte. Dieser Devotee fragte die Devotees leider nicht und hatte eine Verwirrung angestiftet in den Herzen der Neulinge, weil er plötzlich Dinge gesagt hat, ich habe Prabhupada genau, er spricht zu mir und hier, ich habe es aufgeschrieben, mitgeschrieben, so wie Jakob Lorbeer, nicht? Und der Schreibknecht Gottes das war aber alles so Informationen, die niemals und noch nie in der Vaishnava Sampradaya gegeben worden waren. So wir, die älteren Devotees wussten, das würde Prabhupada nicht sagen, weil Prabhupada hat ja immer darauf betont, dass man innerhalb der Sampradaya, Guru Sampradaya, das war ja das immer wieder, der spirituelle Meister gibt nur eine Botschaft weiter und so, das war ja sehr klar in Prabhupadas Aussagen. Er hat es nicht gemacht und ist dann jetzt geht das wieder, jetzt hat er sich davon verabschiedet, aber der hat viel komische Sachen gesagt. Also gut, jetzt haben wir aber den Rahmen dieser Vorlesung zeitlich erfüllt. Hare Krishna.